HR Info. Wissenswert.
Die USA sind gespalten. In glühende Fans von Präsident Trump und erbitterte Feinde. Emotional befeuert vom Präsidenten selbst mit heftigen Kurznachrichten via Twitter. Wie erlebt ein Deutscher dieses Amerika? Darum geht es jetzt in HR Info Wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Sein Politikstil ist die Attacke. Wie hat Präsident Trump die Gesellschaft schon verändert? Wie haben sich die Medien auf die neue Situation eingestellt? Kevin Arnold, unser Kollege aus der Nachrichtenredaktion, war zu einem Arbeitsaufenthalt in den USA. Tweets, Hass und Populismus. Die USA unter Präsident Trump. Hier ist ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht.
To introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump.
Die Nacht vom 8. auf den 9. November 2016. Donald Trump ist gerade zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Live-Bilder im Fernsehen, auf den Computerbildschirmen in unserer Nachrichtenredaktion, eine Eilmeldung nach der anderen.
Clinton räumt Niederlage ein. Trump gewinnt US-Präsidentenwahl.
Das besorgt mich. Nein, es erschüttert mich. Trumps Wahlkampf war voller Hassbotschaften. Auf fundamentalen Werten trampelte er herum.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists.
I mean, I'd look right in that fat, ugly face of hers, I'd say you're fired.
You can do anything. Grab him by the pussy.
Auch in den Monaten nach der Wahl sorgen Trump und seine Regierung für Chaos und Verunsicherung. Ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, doch jetzt stelle ich mir ernsthaft die Frage, ist dies das Ende unserer Werte? Das Ende unserer Demokratie? Das Ende des Westens? Immer wieder heißt es, die amerikanische Gesellschaft sei so gespalten wie nie. Es gibt Proteste gegen und für Trump, zum Teil mit Krawallen und Verletzten. Wie gespalten ist die Gesellschaft wirklich? Droht sie auseinanderzubrechen? Antworten darauf habe ich in den USA gefunden.
Teil 1. Wie gespalten die amerikanische Gesellschaft ist.
Blue Line, Franconia. Blue Line, Franconia.
Die U-Bahn in Washington, D.C. Ich bin mit anderen deutschen Journalisten über das RIAS-Austauschprogramm auf dem Weg zum PEW Research Center. Mit meinen Sorgen und Fragen im Gepäck hoffe ich, hier erste Antworten zu bekommen. Und ich habe meine ersten Aha-Momente. Das PEW Research Center will Fakten sammeln. Fakten zu aktuellen politischen Fragen. Und es will dabei überparteilich sein. Die Statistiker sagen, eine überwältigende Mehrheit sehe das Land so gespalten wie noch nie.
Nur 14% der Trump-Wähler halten den Klimawandel für ein ernstes Problem. Bei den Clinton-Wählern sind es 66%. Nur 8% der Demokraten können dem republikanischen Präsidenten Trump irgendetwas Positives abgewinnen. So extrem niedrig war diese Zustimmung über Parteigrenzen hinweg noch nie.
Die Statistik untermauert, die politischen Gräben scheinen unüberwindbar. Doch auf die Nachfrage, sehen Sie aufgrund Ihrer Forschungen das Land auch so gespalten wie noch nie, kommt die Antwort, denken Sie mal zurück an die Gleichberechtigungsbewegung der 1960er Jahre. Da hatten wir Tote auf den Straßen. Es war wirklich schon mal schlimmer. Zwischenresümee. Die Statistiker liefern klare Anhaltspunkte für eine Spaltung mit historischer Dimension. Räumen aber ein, dass diese Spaltung möglicherweise überdramatisiert wird. Wie empfinden das die Amerikaner in ihrem Alltag? Boston, Massachusetts. Hier spreche ich viele Menschen auf die heraufbeschworene Spaltung an. Mich interessieren besonders die Schwarzen. Denn ich meine, die haben kulturell, sozial, historisch neben den amerikanischen Ureinwohnern wahrscheinlich die intensivsten Erfahrungen mit Spaltung und Diskriminierung. Der Mann, der da lacht, ist Nathaniel. Er ist schwarz, schätzungsweise Ende 50, arbeitet als Pförtner. Ein robuster Mann mit dünnen, langen Locken. Ich frage ihn, fühlst du dich unter Trump diskriminiert? Er sagt, ich brauche keinen Präsidenten Trump, damit ich diskriminiert werde. Das geht mir schon mein gesamtes Leben so. Das ist Alltag für mich.
I don't have to wait until Donald Trump become president. I've been going through this all my life. I don't need a president. I don't need a president to call me the N-word. That's done every day. You know, so it's an everyday thing for me.
Trotz dieser bitteren Worte strahlt dieser Mann für mich so viel Wärme aus und so viel Wille zur Einigkeit.
I'm not a real big political man because I separate.
Ich bin kein besonders politischer Mensch, aber ich weiß eines. Demokraten und Republikaner müssen irgendwann mal in den Supermarkt.
Er meint also, es gibt grundlegende Dinge, die selbst Gegner gemeinsam haben. Aus Sicht dieses Mannes ist die Spaltung also spürbar, sie sei aber nicht größer geworden und sie sei nicht unüberwindbar. Das höre ich in Gesprächen oft. Eine weitere Situation zeigt mir besonders, wie sehr die Amerikaner in der Lage sind, Gräben zu überbrücken. Bei einem Basketballspiel. Freitagabend im Stadion TD Garden in Boston. NBA Basketball, Boston Celtics gegen die Phoenix Suns. 12.000 Boston-Fans feuern ihre Mannschaft an. Der Gegner wird, wie üblich, ausgebuht. Doch im letzten Viertel passiert etwas Merkwürdiges. Die Stimmung ändert sich. Die Boston-Fans jubeln auf einmal dem Gegner zu, genauer einem bestimmten Spieler von Phoenix. Für jede gelungene Aktion bekommt er Applaus. Ich begreife das erst nicht. Später lese ich, dieser junge Spieler hat als erster 20-Jähriger 70 Punkte in einem Spiel geschafft. Die Boston-Fans haben also diese Leistung eines gegnerischen Spielers gefeiert. Können Sie sich sowas in einem deutschen Fußballstadion vorstellen? Zum Beispiel Frankfurt-Fans feiern Bayern-Spieler Robert Lewandowski? Resümee: Wer bei so einem emotionalen Thema wie Sport Respekt für den Gegner zeigen kann, der schafft es vielleicht auch, die gesamtgesellschaftlichen Gräben zu überwinden. Aber dieser Eindruck erscheint mir zu oberflächlich. Ich muss tiefer in die Gesellschaft eindringen. Und ich werde dort einiges finden.
Teil 2. Wie Trumps Hassbotschaften in der Gesellschaft einschlagen.
Zurück in der Redaktion. Noch im Wahlkampf sorgte Trump beinahe jeden Tag für eine neue brandheiße Geschichte. Damals wie jetzt. Er twittert. Er produziert Eilmeldungen. Er redet über Mexikaner und Muslime. Und wenn man ihm zuhört, dann bekommt man den Eindruck, sie alle seien illegale Einwanderer.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
I will build a great, great wall on our southern border and I will have Mexico pay for that wall.
Ich lese einen Hintergrundbericht. Nirgendwo sonst habe es seit Trump mehr Hasszwischenfälle gegeben als an amerikanischen Schulen. USA, Bundesstaat Massachusetts. Der Staat ist alles andere als Trump-Land. Massachusetts gilt als eher liberal. Bei der Präsidentenwahl 2016 haben gut 60% für Clinton gestimmt. Aber auch hier sind Trumps Botschaften angekommen. Beispiel Brookline High School.
Okay, folks, showtime.
Die Schule hat sich einen Pädagogen herangeholt, der mit den Schülern Toleranz trainieren soll. Die Schülerin Tolia, sie stammt aus Mexiko, erzählt:
The day after the election, I had yelled out to a friend of mine, "Hey, save me a seat," in Spanish. And a group of boys behind me, they started chanting, "Build a wall." And it is just these new social norms of how we treat each other.
Die Schülerin sagt, am Tag nach der Wahl, im Spanischkurs, hätten Jungs hinter ihr gesungen, "Baut die Mauer, baut die Mauer." Situationen wie diese in Massachusetts sind wohl kein Einzelfall.
Is that to social media or did he send it to your child?
Bei der Hass-Hotline rufen Eltern, Lehrer und Schüler an und berichten von Diskriminierung in der Ära Trump.
Medway, ein Video kursiert. Es zeigt einen Schüler mit einem Gewehr, der ruft, tötet alle Nigger. Brookline, an der High School werden Hakenkreuzschmierereien gefunden. Attleboro High School. Auf der jungen Toilette sprüht jemand ein Pro-Trump-Graffiti mit der Botschaft, der Ku Klux Klan werde alle Nigger kriegen.
Tom Scott, Chef der Schulaufsehervereinigung im Bundesstaat Massachusetts, sieht einen klaren Zusammenhang zwischen dieser Zunahme an Hassausbrüchen und dem neuen Präsidenten.
We've seen an increase in absenteeism for our kids.
Einige Schüler kommen nicht mehr zur Schule. Immer mehr Schülerinnen im Teenageralter werden schwanger, weil sie glauben, sie würden da nicht abgeschoben. Wir machen uns große Sorgen über die Hassrhetorik und ihren Einfluss auf die Kinder.
In der Turnhalle der Brookline High School üben die Schüler jetzt vorbildlich vorangehen. Das Toleranzprogramm ist eines von vielen Gegeninitiativen der Schulen.
Viele Schulen haben offene Briefe geschrieben, dass sie Migrantenkinder schützen. Außerdem werden einzelne Schüler intensiv betreut. Und einige Schulbezirke haben klargemacht, wir lassen die Abschiebepolizei nicht in unsere Schulen.
Resümee: Trumps Hassrhetorik ist definitiv in der Gesellschaft angekommen. Aber sie hat auch eine Gegenbewegung erzeugt, die auf Toleranz und Respekt setzt.
Teil 3. Wie die US-Medien mit dem Aufstieg des Populismus umgehen.
Zurück in der Nachrichtenredaktion. Präsident Trump twittert lieber, statt Interviews oder Pressekonferenzen zu geben. Eine Zeit lang ist fast jeder Trump-Tweet eine Eilmeldung. Mehrmals in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft nennt Trump die etablierten Medien Feinde des amerikanischen Volkes. Attackiert Trump die Medien deshalb, weil sie aus seiner Sicht seine Macht bedrohen? Denn schließlich bleibt der Präsident öffentlich umstritten. Was ist mit seinen Interessenskonflikten? Lässt sich sein Unternehmertum wirklich von seiner Politik als Präsident trennen? Wie steht es um Trumps angebliche Russland-Kontakte? Kontakte in die Türkei? Nach China? Washington DC. Der Radiosender NPR. Sein landesweites Netzwerk erreicht nach eigenen Angaben 30 Millionen Hörer. NPR hat ein Team von 3 Reportern, die ausschließlich zu Trumps Interessenskonflikten recherchieren. Eine von ihnen ist Marilyn G-Wax. Sie ist gerade dran an einer Geschichte über das Trump-Hotel in Washington. Die Reporterin sagt, seit Trump Präsident sei, buchten ausländische Delegationen plötzlich verstärkt das Trump-Hotel.
Everybody wants to do business at Trump Hotel because they think that will make the president like them.
Sie tun das, weil sie glauben, damit beim Präsidenten besser dazustehen. Er würde sie dann mehr mögen. Aber ein gewählter US-Repräsentant darf zum Beispiel mit einem Hotel kein Geld verdienen. Trump selbst sagt dazu, sein Wirtschaftsimperium werde nicht länger von ihm kontrolliert, sondern von seinen Söhnen. Das lässt die Reporterin nicht gelten.
Even if his sons are running the business, the profits still go into his pocket, and he is an elected official.
Auch wenn seine Söhne die Geschäfte leiten, bei wem landen die Profite? Hat Trump das wirklich alles abgegeben? Es sind solche Fragen, auf die der Sender NPR zurzeit besonderen Wert legt. Auch andere Sender und Zeitungen haben nach eigenen Angaben ihre politische Berichterstattung intensiviert. Einige haben mehr Reporter und Redakteure im Einsatz. Doch was bringt das, wenn der Präsident oder sein Sprecher kritische Berichte als Fake News abstempeln? Marilyn G-Wax.
There are reasonable people who would argue that democracy itself is at stake if facts don't matter anymore. So I'm going to believe that eventually facts matter. And so
einige vernünftige Leute halten die Demokratie an sich für bedroht, wenn Fakten nichts mehr zählen. Ich glaube aber, dass sie zählen und deswegen mache ich weiter. Am Ende werden wir sehen, ob die Demokratie noch steht.
And we have to see if democracy stands.
Tatsächlich profitieren viele etablierte Medien von der Situation. Manche machen mit Trump ein gutes Geschäft.
Die New York Times gewann nach der Wahl Donald Trumps mindestens 40.000 neue Abonnenten. Die Washington Post verbuchte allein im Januar ein Plus von 30% bei den Digitalabos. Den Fernsehsender CNN schalteten in den ersten Wochen des Jahres im Vergleich zum Vorjahr mehr als 50% mehr Zuschauer ein. Der Sender verdiente mehr mit Werbung und rechnet für dieses Jahr mit einem Gewinn von mehr als $1 Milliarde.
Trotzdem, US-Journalisten, die an vorderster Front arbeiten, zum Beispiel im Weißen Haus, erzählen, dass sie nicht schlau würden aus der US-Regierung. Wichtige Ansprechpartner seien nicht da, weil Regierungsposten nicht besetzt seien. Die über Jahrzehnte eingespielte Zusammenarbeit zwischen Politik und Medien funktioniere nicht. US-Außenminister Tillerson zum Beispiel nehme keine oder nur wenige Journalisten mit auf seine Reisen. Dafür würden die Medien aus Informationslecks heraus regelrecht geflutet. Informanten überschütteten sie mit brisanten Geschichten. Mein Resümee: Die etablierten Medien in den USA sind seit Trump zum Teil sogar gestärkt aus der Situation hervorgegangen. Bleibt für mich aber die Frage: Wie können die Medien, wie kann ich als Journalist Menschen erreichen, die sich abgewandt haben, die den etablierten Medien nichts zutrauen, sie Lügner nennen?
Teil 4. Welche Schlüsse wir Medien für uns ziehen können.
Wieder in der Nachrichtenredaktion. Der Vorwurf Lügenpresse macht uns Journalisten natürlich zu schaffen.
Lügenpresse! Lügenpresse!
Auch wir wissen, dass wir von Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden. Das Vertrauen in die Nachrichten, die wir schreiben und präsentieren, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, ist zwar laut Umfragen noch relativ groß, aber es ist erschüttert worden, rund um die sogenannte Flüchtlingskrise und damit oft vermischt, besonders nach der Silvesternacht 2015-16. Damit machen auch in Deutschland die Populisten Stimmung. Was können wir von den US-Kollegen lernen? Die haben eine von Populismus geprägte Wahl hinter sich. Wir haben eine Bundestagswahl vor uns. Trump hatte schon als Wahlkämpfer Dinge behauptet, die sich später als falsch herausstellten. Als Präsident macht er damit weiter. 4. März 2017, früher Morgen. Trump schreibt, Obama habe ihn kurz vor der Wahl im Trump Tower abhören lassen. Beweise bringt Trump nicht. Der Deutsche Journalistenverband spitzt zu, das Weiße Haus sei keine verlässliche Quelle mehr. Aufgrund solcher Vorfälle fragen sich die US-Medien, nennen wir den Präsidenten einen Lügner? Zeitungen wie die New York Times und die Washington Post sagen ja, andere, das Wall Street Journal und der Sender NPR, sagen nein. Don Garcia, Nachrichtenchef von NPR, begründet.
A lie, there's conscious intent to deceive, and we can't look into his heart, so we don't use the word lying.
Bei einer Lüge bestehe die Absicht zu täuschen. Man könne dem Präsidenten aber nicht ins Herz schauen, ob er absichtlich die Unwahrheit sage. Die meisten Medien ziehen den Schluss, wir berichten nicht mehr über jeden Tweet, den Trump absetzt. Übersetzt für uns in Deutschland hieße das, wir greifen nicht jede populistische Forderung auf. Zweifelhafte Aussagen kontrastieren wir mit Gegenargumenten, wir halten Fakten dagegen. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wie erreichen wir Menschen, die sich eigentlich nicht mehr erreichen lassen wollen? These hier und in den USA: Wir müssen raus aus unserer Selbstgewissheit. Beispiel: Der Sender WBUR in Boston sagt, wir haben die Perspektive von Trump-Unterstützern zu lange nicht gesehen. Jetzt versucht der Sender, regelmäßig Trump-Unterstützer in seine Sendung zu holen. Die Idee ist also, stärker die Perspektive von Protestwählern und Nichtwählern einzunehmen und so Vertrauen zu gewinnen. In Deutschland haben wir besonders seit AfD und Pegida eine ähnliche Diskussion. Stärken wir damit deren Rolle oder verhalten wir uns im besten Sinne offen und demokratisch? Welche Aufgabe hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Welche Aufgabe haben die Medien? Dürfen wir als Journalisten Positionen ausblenden, bloß weil wir sie für populistisch und aus unserer Sicht falsch halten? Müssen wir uns da ändern? Bei uns in der Redaktion liegt ein Buch, Ulrich Hagerup, Constructive News. Der Autor, Chef beim dänischen Rundfunk, sagt, die Medien würden ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeigen.
Journalism is a filter between reality and the public perception of reality.
Journalismus ist ein Filter zwischen der Wirklichkeit und der öffentlichen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Die meisten Menschen denken, es gebe immer mehr Gewalt und Schlechtes in der Welt. Fakt ist aber, der Zustand der Welt ist in vielen Bereichen besser als jemals zuvor. Wenn wir Medien sagen, nur eine schlechte Geschichte ist eine gute Geschichte, dann zeichnen wir ein falsches Bild.
If we only focus our attention on things that do not work, the idea that a good story has to be a bad story, then our news content, the picture we paint in people's mind, gets false.
Das zerstöre auch das Vertrauen in die Politik, in die Demokratie, in die Medien. Für Ulrich Hagerup geht es nicht darum, nur staatstragende oder positive Nachrichten zu machen, sondern darum, neben Problemen auch Lösungsansätze zu zeigen. Konstruktiver Journalismus. Taugt dieser Ansatz für die USA nach Trump? Taugt er für uns? Ich suche in den USA nach Constructive News. Eine schwierige Suche. Washington, die Verkehrszentrale des Radiosenders WTOP. Hier sind 3 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Lage auf den Straßen zu erfassen. Polizeifunk, Hörer melden Staus. Verkehrsmeldungen und der Wetterbericht sind die zentralen Inhalte des Senders. Damit wurde er zum erfolgreichsten Sender der Region. Ich frage die Kollegen, konstruktiver Journalismus? Noch nie gehört. New York, der Sender NBC New York, 9:30, Redaktionskonferenz. Hier werden die Themen des Tages besprochen. Der Redaktionsleiter schreibt 13 Themen auf eine Tafel. 12 haben zu tun mit Gewalt, Skandalen und Gerichtsprozessen. Nur ein Thema hat keinen negativen Touch. Da geht es um eine Giraffe im New Yorker Zoo, die wohl bald ein Junges auf die Welt bringen wird. Zwischenresümee. Ich habe in den USA Einblicke in rund ein Dutzend Sender und Zeitungen bekommen. Den konstruktiven Ansatz habe ich noch nicht gefunden. Wenn ich danach frage, werde ich ungläubig und verständnislos angeguckt. Sinngemäß, wir sind doch die Wachhunde der Gesellschaft und nicht der Streichelzoo. Das erinnert mich an Diskussionen mit einigen Kollegen zu Hause. Doch dann komme ich nach Boston zum Radiosender WBUR.
Labide never expected that a group of strangers from a country he'd lived in for just 3 days would do so much. But now, he says, they're connected.
Hier wird gerade eine Geschichte gesendet über einen Iraker, der für die US-Armee im Irak als Übersetzer gearbeitet hat. Er kann seine Tochter nicht in die USA holen, wegen Trumps Einreisestopp. Mitbürger in seiner Stadt helfen ihm. Am Ende darf seine Tochter einreisen. Ein Beispiel für eine konstruktive Geschichte. Der Sender hat dazu eine Serie gestartet. Chefredakteur Richard Chacon sagt,
I think we do.
Wir Medien tragen dazu bei, dass die Menschen ein zu negatives Bild haben vom Leben, von unserem Land. Das Leben ist aber nicht immer so negativ.
Das scheint mir nah dran. Aber ist das schon der Ansatz, den meine Kollegen in den USA und wir in Europa brauchen? Zurück in Frankfurt in der Nachrichtenredaktion des Hessischen Rundfunks. Ich schreibe die 3 Top-Schlagzeilen für die nächste Sendung. 1000 Festnahmen bei Razzia in der Türkei. Frankreich macht Assad für Giftgasangriff verantwortlich. US-Energieminister kritisiert Deutschland. Ich zeichne gerade wieder ein Bild von Konflikt und Gewalt. Und sehe auch, im Alltag lässt sich der konstruktive Ansatz nicht immer verfolgen. Ich erinnere mich aber auch an die Erfahrungen aus den USA. Trotz aller Schwierigkeiten, Sorgen und Ungereimtheiten, es gibt sie, die starken Kräfte, die die Gesellschaft zusammenhalten. Und Gräben überwinden ist möglich.
Tweets, Hass und Populismus. Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht aus den USA von Kevin Arnold. Zum Nachhören und Herunterladen finden Sie den Podcast und weitere Wissenswertsendungen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.